Wir starten eine neue Gottesdienstserie, ganz konkret mit der Bibel. Wir wollen darin lesen, uns darin vertiefen, staunen, glauben, lernen, anwenden. Kann man eigentlich sagen, Wort Gottes pur, ohne lange Predigt. Wort Gottes mit ein paar Zwischenbemerkungen, Fragen, Zeit zum Nachdenken.
In dieser Serie lesen wir das Markus-Evangelium. Gell? Die Geschichte von Jesus Christus, die ist uns so vertraut, dass wir manchmal dazu neigen, sie so selbstverständlich zu nehmen. Aber wir wollen neu ganz aufmerksam anhören.
Wir wollen zuerst einmal den Markus ein bisschen kennenlernen. Wer ist er eigentlich? Er ist keiner von diesen 12 Jüngern, aber er kennt Jesus ganz persönlich. Markus ist einer wie du, einer wie ich. Ich glaube, an Bequemlichkeit gewöhnt. Aufgewachsen in einem grossen Haus, wo seine Mutter Maria, die Anhänger von Jesus, herzlich aufgenommen hat. Vielleicht vermischt Markus, genau wie wir heute, persönlichen Komfort mit geistlichen Tatsachen. Komm, gehen wir ein Stückchen seine Spuren nachher.
Den Markus lernt man in der Apostelgeschichte kennen. Dort, wo der Petrus vor seiner Haustür auftaucht, wo ein Engel ihn aus dem Gefängnis befreit hat. Später ist der Markus dann eingeladen worden, von Barnabas und Paulus, sie auf ihrer ersten Missionsreise zu begleiten. Aber er ist allweg noch nicht ganz parat, seinen persönlichen Komfort an die zweite Stelle zu setzen und den ersten Platz am Dienst für Jesus zu geben. Markus kommt Bedenken. Es wird ihm allmählich bewusst, dass das Abenteuer vom geistlichen Dienst auch Konflikt, Strapazen, Stress und Gefahren beinhalten kann. Und noch bevor der Paulus und der Barnabas in Perge anfangen zu predigen, segelt der Markus zurück in sein behagliches Haus und in sein angenehmes Leben.
Genau das, was jetzt Silvia gesagt hat, das lesen wir in der Apostelgeschichte 13. Und ich muss euch sagen, hoppla, da ist die Bibel aber sehr ehrlich, unbeschönigt, aber ich glaube hoffnungsvoll.
Ja, der Paulus will nichts davon wissen, wo der Barnabas bei einer späteren Missionsreise vorschlägt, den Markus wieder mitzunehmen.
Aber dann lernen wir einen veränderten Markus kennen, der mit dem Petrus unterwegs ist. Und der Petrus kann vermutlich nicht aufhören, einen Markus begeistert von seiner Zeit mit Jesus zu erzählen. Eine Geschichte nach dem anderen erzählt er einem Markus. Und nach dem Bericht von Markus verfasst Markus letztlich sein Evangelium. Und der Markus wird verwandelt in einen leidenschaftlichen, begeisterten Nachfolger.
Ja, am Ende in der Bibel lesen wir, dass er Jahre nach seinem Scheitern mit dem Paulus und Barnabas und der Ablehnung von Paulus jetzt am Ende am Paulus höchst willkommen ist als Gefährte, auch dort, wo er im Gefängnis ist. Das lesen wir im Kolosser 4, 10-11. Und kurz vor seiner Hinrichtung wird der Paulus den Markus auch wieder bei sich haben. Das steht im 2. Timotheus 4,11.
Der Markus gibt seinen Wunsch nach einem gemütlichen, behaglichen Leben auf. Mit seinem Evangelium wird er eigentlich zeigen, je klarer, wie deutlicher du Christus siehst, desto eher, glaube ich, wirst du bereit sein, um seinetwillen Verlust oder Leiden auf dich zu nehmen. Ich glaube, eine Haltung, die da zum Ausdruck kommt, Anspruch auf ein bequemes Leben zu haben, ist nur schwer zu bekämpfen. Der Markus ist gut ans Ziel gekommen. Das kannst auch du und ich. Und darum machen wir uns miteinander auf die Reise. Wir lernen von Markus anzuhören, gut zuzuhören und Jesus immer besser kennenzulernen.
Verschiedene Elemente werden uns durch die Bibelleseserie begleiten. Wir haben einen roten und einen blauen Faden. Das ist der blaue Faden, der uns durch die Serie begleitet. Und an den hängen wir die Frage auf, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Bist du das auch schon gefragt worden? Wer ist Jesus? Da langen dann vielleicht plötzlich die korrekten Antworten aus der Sonntagsschule nicht mehr. Wer ist Jesus für dich? Wir werden auch eine Wand gestalten, die sich entwickelt, wo man mitgestalten kann. Wer ist Jesus? Da kann man Eigenschaften aufschreiben, wie er ist, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat. Und darum hast du auch so ein Blatt bekommen. Da kannst du auch während dem Gottesdienst aufschreiben, was dir so besonders wichtig wird. Wer ist Jesus?
Beim Lesen tauchen vielleicht auch Fragen auf. Wir wollen auch in dieser Serie das also so machen, dass wir am Anfang von nächsten Sonntag an immer so 10 Minuten uns Zeit nehmen für die Beantwortung von Fragen zu dem gelesenen Text, den wir auch jetzt heute hören dürfen. Du kannst deine Fragen zu diesen Texten von heute schriftlich bis am Mittwoch uns schicken. Und wir werden versuchen, nächsten Sonntag, je nachdem, 1, 2, 3 Fragen rauszupicken und eben probieren zu beantworten. Das Element Fragen und Antworten dürfen wir dann dem Dirk übergeben. Er wird am nächsten Sonntag uns da 10 Minuten können durchlöchern. Oder er wird versuchen, dann eben auf die Fragen eine Antwort zu geben. Genau.
Wir haben noch das dritte Element, das uns begleiten wird. Es ist sicher ganz wertvoll, voneinander zu hören, was die Texte bei Einzelnen auslösen. Was ihr erkannt und umgesetzt habt. Wo Gott geredet und berührt hat. Wo er etwas aufgezeigt hat und wie eine Umsetzung passiert. Das soll etwas ganz Persönliches sein. Zu diesen jeweils 3 Kapiteln Markus, wo wir Sonntag für Sonntag lesen. Also, wenn Gott heute zu dir redet, dann lass uns daran Anteil haben und erzähl uns am nächsten Sonntag davon, wie das ausgesehen hat und was es bewirkt hat.
Genau, ein weiteres Element, das uns durch diesen Sonntag begleitet, ist, was könnte es anders sein, der Worship. Wir wollen Gott auch darin begegnen, wir ihm, er uns. Wir dürfen zwar nicht aus voller Kehle singen, aber sicher aus dem vollen Herz. Sing leise mit, summ mit, lass die Texte wirken, lass dich von dieser Musik von Gott berühren.
Wir nehmen Platz auf dem Stuhl bei Gott, hören auf ihn und lernen von ihm. Die Manuela liest die ersten 3 Kapitel aus dem Markus-Evangelium. Und wir laden dich ein, einfach zuzuhören. Gar nicht selber zu lesen, sondern einfach anzuhören. Wir unterbrechen hier und da, vor allem beim Kapitel 1, und stellen mal eine Zwischenfrage zum Überlegen, kommentieren etwas und vertiefen uns dann wieder im Bibeltext.
Wer ist Jesus Christus? Ich glaube, das war eine der wichtigsten Fragen immer wieder gewesen. Wie fest hat sie doch die Menschen immer wieder bewegt. Dazumal, wie auch heute, wer ist der Jesus? Wir stellen die Frage jetzt dann während den, vor allem im ersten Kapitel, wer ist der Jesus? Suchen selbstverständlich Antworten darauf. Und schon im ersten Satz von seinem Evangelium gibt der Markus ganz eine entscheidende Antwort. Jesus ist kein anderer als der Sohn Gottes. Aber hören wir mal einfach mal drin hier.
Markus 1. So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir den Weg bereiten. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft: schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen, als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Aus ganz Jerusalem und Judäa strömten die Menschen in die Wüste hinaus, um Johannes zu sehen und zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie im Jordan. Seine Kleider waren aus Kamelhaar gewebt und er trug einen Ledergürtel. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Bald wird einer kommen, der stärker ist als ich. Ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
Da haben wir unsere Frage, wer ist Jesus jetzt am Johannes dem Täufer gestellt? Er ist einer, der Bescheid wissen muss. Denn er kennt Jesus von klein auf, er ist mit ihm verwandt. Was sagt er uns auf unsere Frage, wer ist Jesus?
Wir haben es vielleicht rausgehört, im Vers 7 sagt er, er ist stärker als ich. Grösser als ich. Er ist Gott selber, denn er tauft mit dem Heiligen Geist. Seine Antwort auf unsere Frage ist, Jesus ist der Starke.
Und jetzt fragen wir in Vers 9 bis 11 Gott selber. Wir wenden uns an die höchste Autorität. Wer ist Jesus? Und sind gespannt, was wir für eine Antwort bekommen.
Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude.
Lasst uns Gott da im Unklaren? Nein, er sagt uns, das ist mein lieber Sohn. Das kann jedes Kind, glaube ich, verstehen. So einfach. Und jetzt wissen wir, wer Jesus ist. Gott selber hat uns das gesagt in Vers 11. Jesus, der Sohn Gottes.
In den nächsten zwei Versen finden wir Jesus in der allerschwersten Lage.
Gleich darauf drängte der Heilige Geist Jesus, in die Wüste zu gehen. 40 Tage lang wurde er dort vom Satan versucht. Er lebte mitten unter den wilden Tieren und Engel sorgten für ihn.
Wir sehen da, wie Jesus von Satan versucht wird. Was hat der Teufel doch alles unternommen, um Jesus Fall zu bringen? Was sagt der Teufel darüber, wer Jesus ist? Wir kommen die Antwort über: Jesus ist der Sieger.
Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu: Kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern, ließen sie ihren Vater Zebedäus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm.
Jesus ist im Gespräch mit dem Simon und Andreas und nachher mit dem Jakobus und dem Johannes. Stellt euch mal die vier Fischer vor. Das sind starke Männer. Harte Arbeit gewohnt. Die stehen mit beiden Füßen im Kampf vom Alltag und Beruf.
Wir werden mal die vier Männer hier fragen, wer Jesus ist. Sie antwortet durch ihr Handeln. Da heißt es, Vers 18, sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und dann Vers 20, auch da heißt es, ohne zu zögern, sie ließen ihren Vater im Boot zurück und folgten ihm nach. Wenn man das so hört, ich glaube, das muss ein unwahrscheinlich mächtiger Jesus sein, dass vier tüchtige Fischer ihren Beruf aufgeben und zwei auch ihren Vater verlassen, um dem Jesus nachzufolgen. Jesus ruft und sie folgen ihm nachher. Was geben Sie uns als Antwort auf die Frage, wer Jesus ist? Jesus ist der Chef. Jesus ist der Chef. Auf ihn hören Sie.
Sie kamen in die Stadt Kapernaum. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht.
Das waren nur zwei Verse, aber wie inhaltsreich. Jetzt sehen wir Jesus in der Synagoge. Er tritt öffentlich auf und lehrt. Er, der keine Uni besucht hat, der eine einfache Handwerkerlehre gemacht hat. Und es sind viele Menschen da. Und wir wollen auch die fragen, wer ist Jesus? Was geben Sie für eine Antwort?
Ganz betroffen geben Sie da Auskunft. Er lehrt gewaltig. Er lehrt gewaltig. So etwas haben Sie noch nie gehört. Wir müssen uns das vorstellen. Er redet ganz anders. Ihre Antwort ist, Jesus ist der Lehrer.
Vers 23 bis 28, da wird es jetzt fast ein bisschen gefährlich.
In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrschte Jesus ihn an. Verlass diesen Mann. Da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Fragten sie einander aufgeregt. Sogar die bösen Geister gehorchen seinem Befehl. Und die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich rasch in ganz Galiläa.
Ein Besessener steht vor uns und aus ihm redet ein böser Geist. Wir haben ihn noch gar nicht gefragt, da schreit er schon mit lauter Stimme und zeigt uns, wer Jesus ist.
Weiss er es denn, der Besessene? Im Jakobusbrief lesen wir, Kapitel 2, Vers 19, sagt uns, dass Dämonen genau wissen, wer Gott ist. Also was sagt uns der böse Geist auf unsere Frage, wer Jesus ist? Er ist der heilige Gott, Herr über allem. Er hat die Macht.
Nachdem Jesus und seine Jünger die Synagoge verlassen hatten, gingen sie zum Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Simons Schwiegermutter war krank und lag mit hohem Fieber im Bett. Sofort erzählte sie Jesus von ihr. Er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und machte ihnen etwas zu essen. Am Abend nach Sonnenuntergang brachte man alle kranken und von Dämonen besessenen Menschen zu Jesus. Vor dem Haus versammelte sich eine große Menschenmenge. Leute aus ganz Kapernaum waren gekommen. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Und er befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Den Dämonen verbot er zu sprechen, denn sie wussten, wer er war.
Das war jetzt da viel ein schöneres Bild. Jesus, der so gewaltig vor Menschenmengen geredet hat und handelt, hat da Zeit, sich um eine kranke Person zu kümmern und sie zu besuchen. die Schwiegermutter von Simon Petrus. Sie hat ein tödliches Fieber. Und schau, wie freundlich er mit ihr geredet hat und ihre fiebrige Hand nimmt. Es muss etwas passiert sein, denn die Frau steht auf und... Nein, sie geht nicht in Erholung. Sie geht in die Küche und macht dieser ganzen grossen Gesellschaft etwas zu essen. Kommt, wir gehen auch schnell in die Küche und fragen sie, wer ist Jesus?
Sie hält keinen langen Vortrag, sondern sagt ganz einfach, schaut mich mal an. Schaut mal mich an. Ich bin krank gsi, sogar todkrank. Und jetzt bin ich gesund. Wer ist Jesus? Er heilt Kranke. Er ist der Arzt. Und vielleicht gerade da, in dem Moment, wenn man das so hört und liest und staunet, er ist Arzt, er heilt. Wow, was? Wer wünscht sich das nicht? Wir werden dann merken, über dem Markus-Evangelium viele Wunder, die passieren. Und vielleicht, weiss ich nicht, vielleicht ist es dran, wenn ihr einverstanden sind, dass ich einfach jetzt gerade bete vielleicht für die, die auch krank sind, die jetzt vielleicht nicht unter uns sein können, für die, die vielleicht da sind und auch so einen merkenden Schmerz. Und ich wünschte mir auch so eine Berührung von dem Gott, wo wir da lesen, wie mächtig und wie gross und wie stark er ist und der beste Arzt. Ich würde gerne beten. Und Jesus, ich würde gerade jetzt beten für die Menschen, die genau auch diese Sehnsucht haben, da unter uns, in dieser Reihe rein, daheim. Dass du sie auch berührst. Dass du sie auch berührst und dass du ja der beste Arzt bist, das wissen wir. Und an dem halten wir fest. Und wir haben gehört, du bist ein starker, ein grosser, mächtiger Gott. Und dein Wort hat eine Kraft. Und so wollen wir beten in deinem Namen, Jesu, dass du jetzt die Menschen da, ich weiss nicht, wer es ist, keine Ahnung, du weißt es. Berühre sie. Berühre du sie in ihrem Herz, berühre du die Wunden, die sie haben, berühre du das, was vielleicht einfach krank ist. Gib ihnen neue Kraft. Erfüll du sie mit deiner Gegenwart. Heil du. Gott, komm du mit. Jetzt einfach deiner starken Hand. Wir wollen sehen. Wir wollen miteinander erfahren, wie gross und wunderbar das du bist. Amen.
Wir hören den Vers 35.
Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten.
Da ist Jesus ganz allein. Es ist sehr bezeichnend für einen Mensch, was er tut, wenn er allein ist. Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang ganz allein wärst?
Jesus betet. Für Jesus ist das Wichtigste. Für Jesus ist das Liebste. Ich weiß nicht, wenn ich mir so überlege, einen Tag Zeit, dann würde ich vielleicht das und das und das alles machen und vielleicht am Schluss noch beten. Jesus betet. Und ich frage, wer ist Jesus? Er ist ein Mann vom Gebet.
Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagte er. Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Ich will es tun, sagte er. Sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Daraufhin schickte Jesus ihn sofort weg und befahl ihm, geh zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemanden. Nimm das Opfer mit, das Mose für die Heilung von Aussatz vorgeschrieben hat. Das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein. Doch als der Mann wegging, fing er sofort an, überall zu erzählen, was ihm widerfahren war, so dass Jesus sich bald in keiner Stadt mehr öffentlich zeigen konnte und sich nur noch an abgeschiedenen Orten aufhielt. Aber auch dort strömten die Menschen von überall her zu ihm.
Jesus ist da am menschlichen Elend gegenübergestanden, einem Aussätzigen. Und dieser Aussätzige, der muss eine tiefe Erkenntnis von Jesus gehabt haben, dass er gewusst hat, Jesus kann. Wie genial so ein Wissen. Und wir haben eigentlich noch viel mehr Erfahrungen schon machen mit Jesus als dieser Aussätzige.
Welche Antworten finden wir da in diesen Versen auf die Frage, wer ist Jesus? Und im Vers 41 sagt uns, wer Jesus ist. Er hat Mitleid und er berührt ihn. Wir müssen uns das mal vorstellen. Mitleid, er berührt ihn. Der Mann, den man eigentlich nicht berühren darf, weil er ansteckend ist. Und er sagt, ich will. Ich tue es. Als Antwort auf unsere Frage sehen wir, Jesus ist der Heiland.
So, jetzt nach diesen Versen im ersten Kapitel wissen wir ein bisschen, wer Jesus ist. Wir haben aber noch eine ganz wichtige Frage zu beantworten. Wer ist Jesus für dich? Wer ist er für dich in deinem Leben?
Um Jesus noch ein bisschen neu kennenzulernen, stellen wir nochmal eine Frage. Was tut Jesus? Denn was ein Mensch tut, das beschreibt ihn. Was wird von Jesus gesagt und was unterstreicht sein Handeln? Jetzt nur in diesen kurzen Vers sehen wir, er predigt, sieht, redet, rief, ging, lehrte, richtet auf, hielt die Hand, half, stand auf, ging hinaus, betete, hat Mitleid, streckt die Hand aus, rührt an und, und. Was ist das für ein Leben, das durch die Verb beschrieben ist? Es ist ein Leben für die anderen. Ein Leben für die anderen, ein unermüdliches, aufmerksames Wirken. Es ist eine ganze Hingabe an seinen Auftrag, den er hatte.
Wow, wie reich, so ein Kapitel in der Bibel. Wir lesen weiter, das zweite Kapitel ohne Unterbrechung und überlegen, wie ist Jesus den Menschen begegnet? Wie sind die Jünger im Speziellen und allgemein den Menschen?
Genau, wir schauen, wie 1. Korinther 13, die wir vermutlich recht gut kennen, wir schauen, wie 1. Korinther 13 er umgesetzt hat. So wie als roter Faden, ich habe hier auch einen, sie hat einen blauen gehabt, ich habe einen roten Faden, wo wir dann werden miteinander immer wieder anschauen, der rote Faden. Wie Jesus mit einer unwahrscheinlichen Liebe und Ehrlichkeit seinen Jüngern hilft, ihm nachzufolgen. Wie haben die Menschen, die Jünger, auf die Botschaft letztlich auch reagiert? Was hat das mit ihnen gemacht? Und wie haben sie sich verändert? Also reagiert, was hat das mit ihnen gemacht? Wie haben sie sich verändert? Und jetzt dürfen wir Kapitel 2 lesen.
Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange. Da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Danach kehrte Jesus zurück ans Ufer des Sees und lehrte die Menschen, die sich um ihn versammelten. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Als nun einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst er mit diesem Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Eines Tages kamen einige Leute zu Jesus und fragten, warum fasten die Jünger vom Johannes und die Pharisäer, deine Jünger aber nicht? Jesus erwiderte, fasten denn die Hochzeitsgäste, wenn sie mit dem Bräutigam feiern? Natürlich nicht. Sie können nicht fasten, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Doch eines Tages wird er ihnen genommen werden und dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff. Der neue Flicken würde einreißen und schließlich wäre das Loch im alten Kleidungsstück größer als zuvor. Es füllt auch niemand neuen Wein in alte Weinschläuche. Sie würden platzen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, fingen seine Jünger an, Weizenähren abzureißen. Da sagten die Pharisäer zu Jesus, das dürfen sie nicht. Es ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und Getreide zu ernten. Doch Jesus entgegnete, habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes, zu der Zeit, als Abiathar hoher Priester war, aß das besondere Brot, das nur den Priestern vorbehalten ist, und gab auch seinen Begleitern davon. Auch das war ein Verstoß gegen das Gesetz. Und er fuhr fort, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht, und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat.
Wir sehen da im Markus-Evangelium ein Bild von einem, glaube ich, echt außergewöhnlichen Mensch. Auf der einen Seite tatkräftig und besonnen. Weise und zupackend. Stark und liebevoll, erhaben und zugewandt, Messias und Menschensohn, Sohn Gottes und Diener für die Menschen, König und Herr.
Und zu dem Jesus dürfen wir dazugehören. Wir dürfen uns einreihen in die Schar von seinen Jüngern. Mutig dürfen wir zu ihm kommen vor seinen Thron. Und darum singen wir gerade das Lied. Mutig kommen wir zu ihm.
Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen, zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnten. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumäa und dem Gebiet östlich des Jordan und sogar aus den fernen Städten Tyrus und Sidon folgte ihm. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereit zu halten, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranke um ihn und versuchten, ihn zu berühren. Und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. Später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Er wählte 12 von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten, und er nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Und das sind die Namen der 12, die er wählte. Es war Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne, und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, der Zelot und Judas Ischariot, der ihn später verriet. Als Jesus in das Haus zurückkehrte, in dem er wohnte, kamen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit fanden zu essen. Als seine Familie davon hörte, wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie. Doch die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, erklärten, er ist von Satan, dem Obersten der Dämonen, besessen. Daher hat er die Macht, Dämonen auszutreiben. Jesus aber rief sie zu sich und erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Wie kann denn der Satan den Satan austreiben? Fragte er. Ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg ist, das wird fallen. Ein Haus, das in sich selbst zerstritten ist, wird untergehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst kämpft, wie kann er dann bestehen? Er würde niemals überleben. Lass es mich euch so erklären. Man kann nicht in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihn berauben, ohne ihn vorerst zu fesseln. Erst dann kann man sein Haus ausrauben. Ich versichere euch, jede Sünde kann den Menschen vergeben werden und auch jede Gotteslästerung. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Diese Sünde währt ewig. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und sie fragen nach dir. Da erwiderte Jesus: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte: Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
Einmal mehr geht es genau darum, uns vor Augen zu malen, wie wichtig und wie wertvoll die Zeit bei Gott auf dem Stuhl ist. Ich weiss, ich habe es euch schon x-mal immer gesagt, dass ich, solange ich Pastor bin, nicht aufhöre, euch das immer und immer wieder aufs Herz zu legen. Nimm dir Zeit auf dem Stuhl bei Gott. Los auf Gott. Red mit ihm. Setz um, was er dir sagt.
Das Bild vom Stuhl für die Zeit mit Gott hat sich eingeprägt. Hast du deinen Stuhl schon gefunden? Deinen Platz, wo du dich zurückziehst für deine persönliche Zeit mit Gott? Wir hatten die Idee, dass ihr uns ein Bild von eurem Stuhl schickt. Ohne dich. Nur dein Stuhl, dein Platz. Und wir schauen uns die Stühle an, staunen, freuen uns darüber und beten konkret, dass Gott die Zeit, die du auf deinem Stuhl bei ihm verbringst, segnet und dass er zu dir redet. Das Gebet für unsere Zeit auf dem Stuhl bei Gott ist in dieser Serie einmal das Schlussritual.
Wir machen es doch gerade so und wir müssen nicht mehr auf dem Stuhl sitzen. Hier. Ihr auch nicht. Und ich würde jetzt einfach für den Fall zwei, für die zwei, die hier auf dem Stuhl sitzen, beten. Und nächstes Mal gibt es vielleicht mehr, wo wir für die einzelnen Stühle beten wollen. Das heisst konkret für die Personen. Und Jesus, du weißt jetzt genau die zwei Personen von diesen Stühlen. Die Zeit, die, ja, der Wunsch, mit dir immer wieder zusammen zu sein, die Beziehung zu pflegen. Ich würde beten, dass sie dich in dieser Grösse, wie wir jetzt gehört haben, wer du Jesus bist, immer klarer wird und nicht nur vom Wissen sagen, sondern auch in ihrem Alltag erfahren dürfen. Ich würde beten für sie, dass sie gerade in diesen kommenden Tagen ganz konkret erfahren dürfen, dass du sie immer wieder anziehst, den Wunsch, die Sehnsucht zu dir. Wie wir gehört haben, auch vom Lied, du willst sie in die Arme nehmen, du willst mit ihnen zusammen sein. Auch du hast eine Sehnsucht nach uns Menschen. Du hast eine Sehnsucht nach diesen zwei Menschen da. Möchtest du sie segnen, erfüllen mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe und mit deiner heilenden Hand. Amen.